Direkt aus Europa, Nummer 311, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Dirk-Oliver Heckmann. Guten Morgen. Griet Breuer, Nils Schumann, Jan Ullrich, das sind nur drei der bekannteren Spitzensportler, die unter Dopingverdacht stehen. Ist Doping mittlerweile schon ein Problem des Nachwuchssports? Unsere Landeskorrespondentin Ulrike Greim hat sich in Erfurt umgehört.
Wir wurden noch nicht aufgeklärt über Doping.
Wenn, dann lese ich was und gucke das im Fernsehen.
Ich weiß auch nicht viel mehr über Doping, halt auch nur, was im Radio kommt.
Das Radio klärt auf, das Fernsehen tut es und man redet darüber. Hier im Internat des Sportgymnasiums Erfurt. Nein, sonst ist bis zu Ihnen die heftige Diskussion um Doping noch nicht durchgedrungen, sagen die Jugendlichen. Aber die Versuchung ist da, sagt dieser junge Sportler. Denn hier müsse einfach jeder Leistung bringen.
Wenn man halt nicht so gut ist, muss man halt von der Schule runter. Und deswegen denke ich mal, würden auch vielleicht einige dazu neigen, hier Doping einzunehmen, weil sie einfach auf der Schule hier verbleiben wollen.
Die angehenden Leistungssportler wirken ernst. Sie wissen, worum es geht.
In der Mailand habe ich jetzt einen Bericht gesehen, gab es jahrelang Dopingverdacht. Und da sind viele Spieler gestorben mit 30. Ich glaube, das ist alles kein Zufall gewesen.
Sie selber? Nein, Sie haben noch nie etwas genommen. Nicht, dass Sie wüssten. Sie haben aber auch noch nie etwas angeboten bekommen. Aber klar, sagt diese Schülerin, es wird gedopt.
Vor allem beim Radsport nehmen die es etwas lockerer. Also die denken halt so darüber, dass sie es später wahrscheinlich nehmen werden, weil sie sonst keine Chance haben, im Radsport zu gewinnen, weil eigentlich alle dopen.
Ein Übungsnachmittag beim Radsportclub Turbine Erfurt. Hallentraining. Auch hier Kopfschütteln. Doping sei kein Thema. Außerdem, selbst wenn man wollte, so leicht sei es nicht, sagen die Jungs.
Das ist, glaube ich, nicht so wie bei Drogen oder so, wo man in einer Stadt da schon mal irgendwie angequatscht wird oder so, sondern es ist, glaube ich, mehr so, dass man da schon selber sich sehr interessieren muss.
Anti-Doping-Experten wissen, Jugendliche finden im Internet Angebote. Manche bekommen etwas von Arzt oder Trainer empfohlen. 5% der Jungen zwischen 14 und 18 Jahren und 2,5% der Mädchen nehmen Anabolika. Die Begründungen sind einfach. Wer sich lange abstrampelt, will auch einmal auf dem Treppchen stehen, einmal oben sein, mit Bild in der Zeitung. Denn das bedeutet, Chancen bei Sponsoren zu bekommen. Doch darauf angesprochen sind diese Radler zurückhaltend.
Ja, wenn man an deine eigene Leistungsgrenze rangekommen ist und es nicht weitergeht, dann sollte man eigentlich vernünftig sein und aufhören, statt dann jetzt schon zu einem Dopingmittel zu greifen.
Es geht um Grundsätzliches, sagt Ingo Weiß, der Vorstandschef der Deutschen Sportjugend.
Wenn ich die Werte Erziehung sehe, dann hat das ganz viel mit Respekt zu tun. Respekt vor der Leistung des anderen. Das heißt, ich muss also irgendwann auch einfach mal akzeptieren können, dass der eine vielleicht schneller laufen kann als der andere. Und wenn ich akzeptiere, dass der nun mal, obwohl ich viermal am Tag trainiert habe, ich übertreibe es jetzt bewusst, dass der schneller ist als ich, dann muss ich ihm auch hinterher sagen, ja, du warst schneller, besser, toll, hervorragend, Glückwunsch.
Es sei verführerisch, dass im Fernsehen hauptsächlich die zu sehen sind, die Medaillen holen. Gerade bei Kindern müsse jede Leistung anerkannt werden, auch ein 4. und ein 10. Platz, sagt Ingo Weiß. Überhaupt, es solle um Teamgeist gehen, um Spaß und um Fitness. Jan Holze, ebenfalls Sportjugendvorstand, erzählt von einer Studie, in der Kinder gefragt wurden, warum sie in einen Sportverein gehen, also sprich, welche Motivation auch gefördert werden kann.
Und da war an erster Stelle mit über 80% der Nennung Freundschaft. Das heißt, dass sie dort ihre Freunde treffen, ihr Team, gemeinsam Sport treiben und dass nicht der Leistungssportgedanke im Vordergrund steht.
Der Kampf gegen das Doping im Nachwuchssport. Eine Reportage war das von Ulrike Greim. Die Zeit, es ist 7.58 Uhr.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist weiter Friedbert Meurer. Noch einmal einen guten Morgen.
Sie 7.50 Uhr. Wenn alles wie geplant läuft, wird in gut einer Stunde Papst Benedikt XVI. An Bord einer Maschine vom römischen Flughafen Fiumicino in Richtung Ankara abheben. Eine schwierige Auslandsreise, denn in der Türkei fliegen ihm nicht unbedingt die Herzen der muslimischen Türken zu. Ein vielleicht kritischer Höhepunkt könnte werden der Besuch des Papstes in der Hagia Sophia, die 1000 Jahre den Christen und dann 500 Jahre den Muslimen gehörte. Eindrücke von Gunnar Köhne aus Istanbul.
Sie gilt als die Mutter aller Kathedralen. Die Hagia Sophia, 1000 Jahre lang Hauptkirche des Oströmischen Reiches, dann nach der Eroberung Konstantinopels durch die Türken jahrhundertelang Moschee und seit 70 Jahren Museum. Der türkische Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk wollte mit dieser Entscheidung den Streit um den imposanten Sakralbau ein für allemal beenden. Doch seit sich Papst Benedikt XVI. In der Hagia Sophia zum Besuch angemeldet hat, ist der alte Streit plötzlich wieder da. Radikale Muslime beschuldigen den Papst, mit seinem Besuch das christliche Byzanz wieder aufleben lassen zu wollen. Vergangene Woche stürmten islamistische Demonstranten das Hauptschiff der Hagia Sophia und warfen sich zum Gebet nieder. Die Touristen haben für solche Misstöne wenig Verständnis. Für sie bleibt die Hagia Sophia ein Ort der Verständigung. Dieses Gebäude ist eine Mischung aus Islam und Christentum, dazu eine großartige Architektur, alles in allem eine wundervolle Leistung. Es sollte auf jeden Fall ein Museum bleiben. Jeder sollte die Möglichkeit haben, so etwas zu sehen. Im Namen des Weltfriedens sollte es auch weiterhin ein Museum bleiben. Gleich gegenüber der Hagia Sophia liegt die Blaue Moschee. Ein anderes Wahrzeichen Istanbuls. Dass sich Papst Benedikt entgegen ursprünglichen Planungen nun doch entschlossen hat, die paar Schritte hinüber in die Moschee zu gehen, hat die Wogen der Empörung über seinen Besuch etwas geglättet. Schon zu der Antipapstkundgebung am vergangenen Sonntag, die eine islamistische Kleinpartei organisiert hatte, kamen weit weniger Teilnehmer als erwartet. Es waren bloß knapp 20.000. Die meisten Türken stehen dem Besuch eher gleichgültig gegenüber. Sie wissen, dass der Papst nicht ihretwegen an den Bosporus kommt, sondern um sich mit Bartholomäus I. zu treffen, dem geistlichen Oberhaupt der Weltorthodoxie. Das ökumenische Patriarchat hat seit der Kirchenspaltung vor über 1000 Jahren noch immer seinen Sitz im ehemaligen Konstantinopel. Nicht um den Dialog mit dem Islam geht es dem Besucher aus Rom, sondern um die Annäherung zwischen Katholiken und Orthodoxen. Yusuf Saar freut sich auf das Treffen mit Papst Benedikt. Der Istanbuler Gesandte des syrisch-katholischen Patriarchen ist Mitglied des Interreligiösen Rates der Türkei. In seinem Amtszimmer hängt ein Foto, das ihn mit Papst Paul II. Zeigt. Saar hat sich vorgenommen, dem Heiligen Vater zu berichten, dass das Verhältnis zur türkischen Regierung zwar oft angespannt sei, die Beziehungen zur muslimischen Bevölkerungsmehrheit aber eigentlich immer besser würden. Auch die Öffentlichkeit in Europa solle den schrillen Tönen nicht so viel Bedeutung zumessen. Ich bin seit 42 Jahren Priester und ich kann sagen, dass das Verhältnis zu den Muslimen aus meiner Sicht noch nie so stabil war wie derzeit. Ich habe beispielsweise am Ende des Fastenmonats Ramadan an 12 öffentlichen Fastenbrechen teilgenommen. Das gilt auch für die Repräsentanten der armenischen und orthodoxen Kirchen. Es wäre doch früher undenkbar gewesen, dass etwa der Mufti einer Stadt oder eines Bezirks die örtlichen Vertreter von nicht-muslimischen Gemeinschaften zum Fastenbrechen eingeladen hätte. Dass es Neugier und Respekt auch auf Seiten der muslimischen Mehrheit gibt, lässt sich in der römisch-katholischen Kirche St. Antoine im Istanbuler Stadtviertel Beyoğlu beobachten. Dort herrscht wochentags ein reges Kommen und Gehen. Und die Besucher sind auch vor dem Papstbesuch überwiegend Muslime. Ich habe gebetet. Für mich sind alle Gotteshäuser gleich. Es ist doch am Ende derselbe Gott, den wir anbeten. Ab heute gilt an allen Stationen der Papstreise dieselbe Sicherheitsstufe wie für den Besuch des amerikanischen Präsidenten vor 2 Jahren. Allein in Istanbul sind 3000 Polizisten im Einsatz. Die Besuchsorte werden in einem kilometerweiten Radius abgesperrt. Bis Freitag wird den ohnehin staugeplagten Istanbulern wegen des Papstes viel zusätzliche Geduld abverlangt werden. Ob sie dessen Besuch nun gutheißen oder nicht.
Zum Papstbesuch in der Türkei war das ein Beitrag von Gunnar Köhne aus Istanbul.
Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Vor einer Woche noch hatte man nicht erwarten können, dass der Besuch Papst Benedikt XVI. In der Türkei ein Erfolg werden würde. Zwei Hürden hatte dieser Besuch zu nehmen. Die erste war die Skepsis in einem Land, dessen muslimische Bevölkerung sich durch die Regensburger Rede des Papstes nicht eben ein freundliches Bild von ihm gemacht hatte. Die zweite war das Gespräch mit dem Patriarchen der griechisch-orthodoxen Kirche in der Türkei, Bartholomaios, das dem Ziel gewidmet sein sollte, die orthodoxen Christen der Türkei aufzuwerten, sie aber vor allem einen Schritt näher zu bringen hin zu einer Einheit der Christen, wie sie früher bestand. Eine theologische Kommission wird sich wieder darum kümmern, und noch nie waren die Aussichten so gut, dass in, nach den Maßstäben der römischen Kirche, kurzer Zeit diese Einheit tatsächlich wiederkehrt. Die positive Bilanz des Besuches hat gewiss auch damit zu tun, dass der türkische Ministerpräsident nach einem eher unwürdigen Spiel um Termine doch noch verstanden hat, dass eine verächtliche Vernachlässigung des Papstbesuches durch die türkische Regierung sich für ihn nicht als Gefallen erweisen würde. Erdogan will im nächsten Jahr wiedergewählt werden und er hat ein hohes Interesse daran, die Türkei zum Mitglied der Europäischen Union zu machen. Ohne einen Respekt vor den religiösen Traditionen Europas geht das nicht. Aber auch der Papst hat über das Erwartbare hinaus mit Herzlichkeit um sich geworfen. Er sprach geradezu liebevoll vom Islam als jener Religion, die mit dem Christentum denselben Gott gemeinsam habe, wenn man ihn auch auf verschiedene Weise ehre. Er sprach von den Freunden in der Türkei, er schwenkte die türkische Fahne, er betete, als Mann, der 16 Sprachen beherrscht, das Ave Maria auf Türkisch, eine kleine, aber wahrgenommene Geste. Dabei hat er von seinen Anliegen nichts weggestrichen. Immer wieder hat er auch am Bosporus gepredigt, dass von Religionen keine Gewalt ausgehen dürfe. Immer hat er eingefordert, dass Religionsfreiheit auch die Freiheit von Glaubensgemeinschaften bedeuten müsse, eine juristische Person zu bilden und die eigenen Priester selbst auszubilden. Er hat sich um die religiösen Minderheiten der Türkei verdient gemacht, sowohl die armenischen als auch die syrisch-orthodoxen Christen hat er besucht und auch die jüdische Gemeinde der Türkei. Das wird es der türkischen Regierung schwieriger machen, die verschiedenen nicht-muslimischen Religionen auf subtile Weise weiterhin zu unterdrücken und ihre seit 1924 vertretene Auffassung beizubehalten, nach der der Staat keine Religion zulasse, die auch jenseits türkischer Grenzen wirkt. Freunde aber hat sich Benedikt XVI. Vor allem durch seine Bemerkung gemacht, er begrüße die weitere Annäherung der Türkei an Europa. Jeder konnte das nach eigenem Gusto lesen. Meint der Papst den Beitritt oder nur eine privilegierte Partnerschaft? Aber was immer der Papst wirklich gesagt hat, die türkische Regierung baut sich die größten Hindernisse auf diesem Wege schon immer selbst. Das beginnt mit der sehr eingeschränkten Religionsfreiheit, das setzt sich aber vor allem in der Zypernfrage fort, dessen griechischen Teil Ankara nicht anerkennen will, weshalb es Warenlieferungen von dort unverändert boykottiert. Bilanziert man die letzten Tage, so kann die Türkei sagen, es war eine gute Woche. Der Papstbesuch hat ihr unerwartet Renommee im Westen verschafft. Irgendwann aber wird die Türkei liefern müssen, sowohl bei der Herstellung voller Religionsfreiheit als auch in der Zypernfrage. Sonst bleibt der Verein Europa für sie geschlossen.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mittwochmorgen ist heute, der 29. November. Herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Jochen Spengler. Seit 1992 hat die Bundeswehr mehr als 100.000 Soldaten bei ihren Auslandsmissionen eingesetzt. Weniger bekannt ist, dass 1.500 der Soldaten mit so starken seelischen Verwundungen zurückgekehrt sind, dass sie oft jahrelang psychiatrisch behandelt werden müssen. Im Hamburger Bundeswehrkrankenhaus hat das Bundesverteidigungsministerium deshalb ein spezielles Traumazentrum eingerichtet. Werner Nording hat mit Patienten und Ärzten dort gesprochen.
Von außen betrachtet ist die Traumastation eingerichtet wie eine Kaserne. Ein langer, kahler Gang, auf der rechten Seite vier Bettzimmer mit Stahlspinden, in denen die Patienten ihre persönlichen Sachen lassen können. Auf der rechten Seite ein großer Innenhof mit Rasen und Bänken. Seit mehr als 10 Jahren behandelt die Bundeswehr hier Soldatinnen und Soldaten aus ganz Deutschland, die mit den Langzeitfolgen ihrer Auslandseinsätze nicht fertig werden, sagt Oberstarzt Karl-Heinz Biesold, der Leiter der Hamburger Militärpsychiatrie.
Die ersten Patienten, aber wirklich nur einzelne, kriegten wir schon nach Kambodscha. Das ist 92, 93 gewesen, dann die nächsten nach Somalia und in größerem Umfang dann aber mit dem Balkaneinsatz, insbesondere nach dem doch sehr kriegsnahen Einsatz 1999 im Kosovo, wo die Soldaten das erste Mal mit unmittelbaren Kriegsfolgen konfrontiert waren und mit den Auswirkungen von Gräuel und Zerstörung.
Ja, Herr Rhein, bitte. Schönen guten Tag.
Tag. Kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz.
Jawohl, danke.
Ja, okay, wir haben wieder Termin. Okay, den letzten Termin hatten wir vor 2 Tagen, ne?
Jawohl.
Okay.
2 bis 3 Mal in der Woche haben die Patienten eine psychotherapeutische Sitzung. Dabei geht der Bundeswehrpsychologe Klaus Barrer auf die konkreten Situationen ein, mit denen die Betroffenen alleine nicht fertig werden.
Jetzt würde ich gern erst mal wissen, wie ist es Ihnen nach dem Gespräch ergangen?
Also mir ging es in dem Sinne so, nach dem Gespräch habe ich mich ein bisschen niedergeschlagen gefühlt. Und in der Nacht konnte ich sehr schlecht schlafen.
Okay. Wenn Sie jetzt gesagt haben, Sie haben sich ein bisschen niedergeschlagen gefühlt und Sie haben schlecht geschlafen, was ist Ihnen denn so durch den Kopf gegangen, durchs Herz oder welche Bilder sind vielleicht vor dem inneren Auge aufgetaucht? Gab es da irgendetwas, was besonders einprägsam war?
Ja, die Bilder von dem Erlebnis von meinem Anschlag.
Der 28-jährige Zeitsoldat aus Hessen war im Februar dieses Jahres in Kunduz in Afghanistan in einen Anschlag geraten. Direkt neben seinem Patrouillenfahrzeug explodierte eine Fahrradbombe, die 2 Kinder und einen Erwachsenen in den Tod riss. Er selbst hatte Glück und kam mit dem Leben davon. Die Splitterverletzungen und das geplatzte Trommelfell ließen sich behandeln, doch die schrecklichen Bilder der zerfetzten Toten kann er nicht vergessen.
Also neben Bilder von den Kindern, die da tot vor mir gelegen haben und die man dann im ersten Moment, wo das passiert ist, erst gar nicht so irgendwie so wahrgenommen hat, weil der Körper baut ja in dem Sinne Schutzfunktion auf und das kriegt man erst hinterher mit, wie man das, sagen wir mal, verarbeiten kann. Ja. Oder finde ich keine Erklärung für, sagen wir mal so.
Mit einem Schlag hat sich das Leben des gelernten Malers verändert. Diskos, Jahrmärkte oder überhaupt Menschenansammlungen kann er nicht mehr ertragen. Seine Freundin hat ihn verlassen, er kann sich über nichts mehr freuen.
Im normalen Leben kann man teilhaben, aber man kann es nicht mehr so genießen. Und verschiedene Sachen gehen einem immer durch den Kopf, weil das sind natürlich Bilder, die man nicht irgendwie verdrängen kann, beziehungsweise die immer wieder kommen. Und dadurch tickt man dann nicht mehr so, wie man vorher tickt. Ne? Und das macht sich natürlich auf die eigene Umwelt bemerkbar. Und man selber grübelt immer nach, wie kann man was besser machen, wie kann ich mein Leben jetzt mehr genießen, wie kann ich es besser gestalten, wie soll ich die Zeit weiterhin nutzen.
Die Mediziner sprechen von posttraumatischen Belastungsstörungen. Selten kommen die Patientinnen und Patienten aus eigenem Antrieb. Zumeist sind es die Lebenspartner, die von den Betroffenen verlangen, zum Arzt zu gehen. Oft haben die Patienten dann schon einiges hinter sich. Jahrelange Schlaflosigkeit, Schwermut, Nervenschwäche, Ehekrisen, sozialen Abstieg oder Vereinsamung, sagt Oberstarzt Biesold.
Es ist aber auch nicht selten, dass es erst verarbeitet erscheint und dann in einer Ruhephase oder vielleicht mit der Rückkehr aus dem Einsatz erst die Probleme auftauchen und die Symptome des nicht wieder Loswerdens der Bilder, dass man überwältigt wird, obwohl man wieder zu Hause in Sicherheit ist, von diesen Angstgefühlen, von diesen Stresssymptomen, so als wäre man praktisch immer noch in der Gefahrensituation.
So ist es auch diesem 52-jährigen Feldjäger aus Niedersachsen gegangen, der seine Erfahrungen aus dem Auslandseinsatz kaum verarbeiten kann.
Ich war fast 9 Monate in Bosnien, nur 1 Woche Urlaub zwischendurch. Und für mich war eigentlich die Problematik, dass ich nicht zwischen den Welten, einmal die Einsatzwelt und die Welt hier, das konnte ich nicht trennen. Ich habe also Monate gebraucht, um zu wissen, dass ich eigentlich wieder hier bin. Geht jetzt immer noch weiter, dass man dann auf der Autobahn nur rechts fährt, dass man Angst hat, dass man eingekesselt wird. Also wenn ich zum Einkaufen gehe, bin ich morgens der Erste, ich mag nicht in der Schlange stehen. Dann kriege ich sofort Herzrasen und denke, ich komme da nicht wieder raus. Das ist so die Symptomatik. Ja.
Dabei hat es eine ganze Zeit gedauert, bis er selbst überhaupt gemerkt hatte, dass sich irgendwas an ihm verändert hat.
Ich bin zurückgekommen 2001. Ich habe also ein Jahr von diesen posttraumatischen Belastungen so eigentlich gar nichts gemerkt. Man zieht sich einfach nur zurück, man merkt das selbst nicht. Man sitzt alle nur zu Hause, zappt am Fernseher rum, hat so nichts mehr Lust, Rasen wächst, mir völlig egal, kein Rasen mehr. Ja, das hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich das überhaupt selbst erkannt habe. Meine Frau hat schon vorher erkannt, aber ich habe mir nichts gesagt.
Der Vater von zwei erwachsenen Kindern musste mehrere lebensbedrohliche Situationen durchstehen. Er wurde von Serben und Albanern eingekesselt. Plötzlich tauchten aus dem Dunkel bewaffnete Kombattanten auf. Einen Hubschrauberabsturz überlebte er nur knapp. Die Auslandseinsätze haben sein Leben entscheidend verändert. Ob er jemals wieder voll arbeitsfähig wird, kann der 52-jährige Soldat heute noch nicht sagen. Immer wenn er glaubt, jetzt hat er es geschafft, kommt ein Rückfall. Doch die Hoffnung will er nicht aufgeben.
Ich setze mich selbst nicht unter Druck, weil dann geht das sowieso nicht. Also Klartext, mir ist das völlig egal, wie lange das dauert. Ich möchte einfach nochmal so sein wie früher. Hatte was. Es gibt auch gute Tage, an denen hält man sich jetzt fest. Aber einfach nur wieder mal so alltagstauglich mit kleinen Macken. Da kann ich mit leben.
Das war eine Reportage von Werner Nording über die Traumastation des Bundeswehrkrankenhauses in Hamburg, wo Soldaten behandelt werden, die von Auslandseinsätzen mit seelischen Verwundungen zurückkehren. 7.59 Uhr wird es, eine Minute vor acht.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Stefan Heinlein einen schönen guten Morgen. Deutschland wird immer älter. Unter anderem werden in den kommenden Jahrzehnten auch zunehmend Rentner aus den Einwanderergenerationen ihren Lebensabend in Deutschland verbringen. Bisher fehlten hierzulande besondere Einrichtungen für ausländische Senioren. Deutsche Altenheime werden ihren kulturellen und religiösen Bedürfnissen meist nicht gerecht. Ein Stück Heimat auch im Alter. Heute wird in Berlin das erste rein türkische Pflegeheim eröffnet. Viktoria Eglau berichtet.
Neyla Kabaretslav steht im Eingangsbereich des türkischen Pflegeheims, wo orientalische Ornamente in warmen Farben die Wände zieren. Sie ist die Leiterin der neuen Einrichtung.
Was auch ganz wichtig ist bei uns, dass die Besucher einfach sehr viel Raum haben. Es ist halt in anderen Einrichtungen, Altenhilfeeinrichtungen, es ist so, dass ganz viel Besucher kommen und man einfach nicht weiß, wohin und so, ja, und die Zimmer sind nicht dafür gedacht. Oft stört es, wenn sehr viele kommen und eine andere Sprache sprechen oder laut sind.
Türkische Pflegebedürftige erhielten traditionell viel Besuch, erklärt die Heimleiterin. In der großen Teestube des neuen Pflegeheims haben Bewohner und Besucher den Platz, der in manchen deutschen Einrichtungen fehlt. Zu den Besonderheiten gehört auch, dass türkisch und gemäß islamischen Vorschriften gekocht wird und dass alle Mitarbeiter zweisprachig sind. Die Pflege ist kultursensibel, das heißt, das Personal geht auf den kulturellen und religiösen Hintergrund der Bewohner ein. Neyla Kabaretslav nennt ein Beispiel.
Bei uns gibt es eine strikte Trennung der Frauen- und Männerpflege. Hier werden, wenn es gewünscht wird, Frauen von Frauen und Männer von männlichen Pflegern versorgt. Ein weiterer Punkt ist die Möglichkeit der Religionsausübung. Besonders für ältere Türken ist das ein Grundbedürfnis. In unserem Gebetsraum können sie ihren religiösen Pflichten nachkommen und diese auch ausüben.
Ein Lebensabend in vertrauter Umgebung soll den altgewordenen Einwanderern im türkischen Pflegeheim ermöglicht werden, so die Heimleiterin. Vielleicht könne ihr Heimweh dadurch gemildert werden. Neyla Kabaretslav weiß, wovon sie spricht. Sie ist selbst die Tochter türkischer Gastarbeiter der ersten Generation.
Zu den existenziellen Erfahrungen zählen die Jahre der schweren Arbeit, die nur teilweise gelungene Integration, das Nicht-Zurückkehren in das Geburtsland sowie der Zerfall der Großfamilie.
Das Pflegeheim in Berlin-Kreuzberg mit gut 150 Plätzen ist von der türkischen Gemeinde Berlin gemeinsam mit dem privaten Klinikbetreiber Marseille auf den Weg gebracht worden. Rund 30 Anmeldungen liegen nach Auskunft der Heimleitung bisher vor. 300 Besucher kamen zum Tag der offenen Tür. Habibe Öztürk hat das türkische Pflegeheim besichtigt. Ihr gefällt die Idee und die Umsetzung, aber ihre eigenen Eltern möchte sie lieber selber pflegen und nur dann ins Heim bringen, wenn es gar nicht anders geht.
Das ist vom Glauben her. Ich bin ja Moslem und in meinem Glauben ist es nun mal so, dass ich meine Eltern pflegen muss.
Wie Habibe Öztürk denken viele türkischstämmige Einwanderer. Sie versorgen ältere Angehörige am liebsten zu Hause, zunehmend auch mit Hilfe türkischer Pflegedienste. Auch Yasmin Uslucan sagt, dass sie sich selbst um ihre Schwiegermutter kümmern will. Die aber ist begeistert vom türkischen Pflegeheim.
Ganz gut, sehr schön. Ja, sehr schön.
Celal Altun, Generalsekretär der türkischen Gemeinde, weiß, dass sich auch in türkischen Familien traditionelle Strukturen auflösen und die Pflege alter Menschen eine große Belastung darstellen kann. Er ist überzeugt, dass sich das Heim schnell füllen wird und dass weitere bald notwendig werden.
Ein Beitrag aus Berlin von Viktoria Eglau. Und noch einmal ein Blick auf die Uhr. 8.29 Uhr in einer Minute die Nachrichten um 8:30 Uhr hier im Deutschlandfunk.
Deutschlandradio Kultur. Uhr, die Nachrichten. Soweit die Meldungen.
Es folgt nun die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Horst Köhler.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Frau und ich wünschen Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten. Es war ein gutes Jahr für Deutschland. Die Zahl der Arbeitslosen geht endlich zurück. Wir stehen in einem internationalen Qualitätswettbewerb, der alle Bereiche unseres Zusammenlebens betrifft. Welcher Nation gelingt es am besten, die schöpferischen Kräfte ihrer Menschen zu wecken? Wie offen ist eine Gesellschaft für Neues? Was bietet sie jungen Familien? In welchem Land gibt es die besten Schulen und Hochschulen? Wie gut gelingt das Miteinander von Einheimischen und Zuwanderern? Das alles hängt auch von politischer Gestaltung ab. Deshalb geht es bei diesem Wettbewerb auch um die Qualität von Politik. Ich denke heute auch an die Frauen und Männer, die Weihnachten nicht mit ihren Lieben feiern können, weil sie auch an diesem Abend an den unterschiedlichsten Orten für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Mein herzlicher Weihnachtsgruß gilt besonders den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die sich fern der Heimat für unsere aller Sicherheit und Freiheit einsetzen. Ihnen allen danke ich herzlich. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen, dass Sie Gelegenheit haben, über die Feiertage ein wenig auszuspannen und neue Kraft zu schöpfen. Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes und erfolgreiches neues Jahr.
Sie hörten die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 310. In Deutschland betrug die Arbeitslosigkeit 2005 11,7%, in Dänemark aber nur 5,6%. Ein Grund dafür, dass in Dänemark viel weniger arbeitslos sind als in Deutschland, ist die Bereitschaft der dänischen Arbeitnehmer zu größerer Flexibilität. Jemandem zu kündigen, also ihm die Entlassung anzukündigen und ihn dann zu entlassen, ist in Dänemark viel einfacher als in Deutschland, und die Arbeitnehmer akzeptieren das, weil sie, wenn sie arbeitslos werden, genug Geld vom Staat bekommen, bis zu 2.000 Euro im Monat. 80% des letzten Gehalts. Das kostet den Staat viel Geld. Damit der Staat genug Geld bekommt, zahlt man in Dänemark 25% Mehrwertsteuer, während in Deutschland die Mehrwertsteuer für Lebensmittel immer noch nur 7% beträgt und die für alles andere erst vor ein paar Tagen am 1. Januar auf 19% erhöht worden ist. Bis 31. Dezember betrug sie nur 16%. Außerdem bezahlt man in Dänemark mehr Einkommensteuer und wegen verschiedener Sonderabgaben bezahlt man für ein Auto dreimal so viel wie in Deutschland. Wer in Dänemark arbeitslos wird, hat nicht nur das Recht auf finanzielle Sicherheit, sondern auch die Pflicht, spätestens nach einem Monat seinen Lebenslauf bei der Arbeitsvermittlung abzugeben und regelmäßig zu beweisen, dass er sich aktiv um eine neue Stelle bemüht. Wie flexibel dänische Arbeitnehmer sind, sieht man auch daran, wie oft sie die Firma wechseln. Während zum Beispiel Österreicher in ihrem Leben durchschnittlich nur bei 3 Firmen arbeiten, wechseln Dänen 6-mal den Arbeitsplatz, haben also im Durchschnitt 7 verschiedene Arbeitgeber.
Flexibilität bedeutet weit mehr als Mobilität und kurze Kündigungsfristen. Arbeitszeiten müssen flexibel gestaltet, der Alltag und die familiäre Lebenssituation eines Arbeitnehmers berücksichtigt, ein institutionelles Umfeld, etwa in Form von Kinderbetreuung, geschaffen werden.
Flexibilität bedeutet weit mehr als Mobilität und kurze Kündigungsfristen. Arbeitszeiten müssen flexibel gestaltet, der Alltag und die familiäre Lebenssituation eines Arbeitnehmers berücksichtigt, ein institutionelles Umfeld etwa in Form von Kinderbetreuung geschaffen werden. All das geschieht in Dänemark. Wenn man einem Arbeitslosen eine Stelle vorschlägt, sind die Bedingungen so, dass er sich gerne um die Stelle bewirbt, auch wenn das eine Stelle ist, die zeitlich befristet ist, denn wer seit längerem arbeitslos ist, weiß, dass er keine großen Ansprüche stellen kann. Eine Sekretärin hat gesagt, sie würde natürlich nicht gerne putzen gehen, aber wenn es keine andere Möglichkeit gäbe, würde sie das auch machen. Auch das gehört zur Flexibilität. Nach verschiedenen Untersuchungen gehören die Dänen zu den beweglichsten Arbeitnehmern in ganz Europa und sind trotz der hohen Steuern die zufriedensten Demokraten Europas. Flexibilität nützt aber nichts, wenn die Arbeitgeber nicht genug Stellen anbieten. Aber wo es einfach ist, Leute zu entlassen, zögert man auch nicht, Leute einzustellen. Der Geschäftsführer eines dänischen Familienunternehmens, das Stoffe produziert, ist für 200 Mitarbeiter in ganz Europa verantwortlich. Die Firma hat auch die Bezüge für die Abgeordnetensitze im Berliner Reichstag hergestellt. Der Geschäftsführer ist erst 41 Jahre alt. Er hat gesagt, sie produzieren fast 90% aller Stoffe für den Export und fühlen sich deshalb als europäisches Unternehmen, haben aber in Deutschland keine Tochtergesellschaft. Wegen des flexiblen Arbeitsmarkts sei Dänemark für sie ein besserer Standort.
Erhalte sein Unternehmen einen größeren Auftrag, stelle er Leute ein, seien die Zeiten schlechter, könne er sie auch wieder entlassen, ganz problemlos und ohne Bürokratie.
Erhalte sein Unternehmen einen größeren Auftrag, stelle er Leute ein, seien die Zeiten schlechter, könne er sie auch wieder entlassen, ganz problemlos und ohne Bürokratie. In Dänemark sei das politische Klima kooperativ und sogar die Gewerkschaften seien flexibel und offen für individuelle Vereinbarungen. Sie orientierten sich an den örtlichen Gegebenheiten, dächten pragmatisch und seien nicht mehr so ideologisch wie früher. In Deutschland sei das anders. Da kämpften viele Firmen ums Überleben und müssten Leute entlassen und trotzdem forderten die Gewerkschaften mehr Lohn. In Deutschland sei es in dieser Hinsicht noch so wie vor 30 Jahren. Es komme ihm manchmal vor, als wären die deutschen Gewerkschaften am konservativsten. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 310. Danke.